Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschalten hast. Mein Interviewgast heute ist Vanessa. Sie ist 34 Jahre alt und hat vor ein paar Monaten die Diagnose Dickdarmkrebs, also Kolonkarzinom, erhalten. Liebe Vanessa, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Franziska, ich freue mich so.
Deine Diagnose ist noch nicht ganz so lange her. Wie war denn dein Leben zu der Zeit und ja, was hat dich bewegt, den Arzt aufzusuchen?
Also die Diagnose ist tatsächlich im Mai letzten Jahres gewesen. Mhm. Also nicht Mai diesen Jahres, sondern Mai letzten Jahres.
Also 24.
Genau, 24. Mai 24. Also das Ganze ist jetzt fast ein Jahr her.
Ist ja auch ein guter Zeitpunkt, die Folge aufzunehmen, oder?
Absolut, absolut. Das ist wie ich feiere quasi fast meinen ersten Geburtstag mit diesem Podcast. Das ist richtig toll. Oh, also schön. Wenn die Folge rauskommt, dann hatte ich schon meinen ersten Geburtstag.
Ja, ja. Ja, voll schön, freue ich mich, dass wir diesen Zeitpunkt richtig gewählt schön haben.
Ja.
Aber erzähl doch mal, wie war denn dein Leben, naja, sagen wir mal Anfang des letzten Jahres, also bevor du die Diagnose erhalten hast?
Ja, also man muss dazu sagen, ich habe mein Leben lang schon Probleme, nenne ich es mal, liebevoll mit meinem Bauch. Das ist immer so ein bisschen mein Sorgenkind gewesen, auch schon als Kind und hat sich komplett durch mein Leben durchgezogen. Ich habe auch Endometriose, ich habe eine Laktoseunverträglichkeit, Histaminunverträglichkeit. Also ich kenne Bauchschmerzen sehr gut. Und habe da eine sehr, sehr hohe Toleranzgrenze. Habe aber letztes Jahr irgendwie gemerkt, die Schmerzen sind irgendwie anders. Also man weiß ja dann ungefähr so, wie sich die anderen Schmerzen anfühlen. Und ich bin tatsächlich mit ganz, ganz dollen Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen auch zwischendurch, so richtig, dass ich die wie wegatmen musste, wie bei einer Wehe. Also ich habe richtig die Atemtechnik von der Wehe angewendet dann zwischendurch und bin dann zu meiner Ärztin und erstmal Hausärztin nur und habe auch schon zu meinem Partner gesagt, ich brauche definitiv eine Sonografie, also ein Ultraschall, da ist irgendwas nicht normal. Und die hat mich dann tatsächlich sofort eingewiesen ins Krankenhaus mit akutem Verdacht auf einen Blinddarmdurchbruch. Mhm. Ja, die haben mich tatsächlich auch an dem Tag dann, das war der 31.05., 2024, haben die mich an dem Tag dann auch sofort operiert, weil jeder Arzt, der raufgeguckt hat, also es waren jetzt insgesamt zwei, jetzt auch nicht so viele, aber hat sofort gesagt, das ist auf jeden Fall ein Blinddarmdurchbruch und sind Sie noch nüchtern? Und ich war völlig überfordert auch in dem Moment, dachte mir, okay, wow, also ich habe damit gerechnet, dass was ist, aber dass ich gleich operiert werde, wow. Ja, und ich bin dann aufgewacht, das war ein Freitag und die haben mir gesagt, also mit Ihrem Blinddarm ist alles in Ordnung. Aha, okay. Aber wir haben da was anderes gefunden, eine verdächtige Raumforderung, die da nicht hingehört. Und wir haben auch schon mal eine Biopsie entnommen. Und sie haben auf jeden Fall Verhärtungen und Entzündungen am Dickdarm.
Okay, krass. Lass mich da kurz nochmal zwischenhaken.
Ja, bitte, bitte.
Du bist mit Verdacht auf Blinddarm ins Krankenhaus gekommen. Aber das untersucht man doch vorher, bevor man operiert. Also mich wundert das gerade nur, dass du dann operiert wurdest und dann, oh nee, mit dem Blinddarm ist doch nichts.
Ja, weil die Schmerzen, die ich angezeigt habe und auch die Blutwerte, die haben halt komplett darauf gepasst. Und ich bin auch ehrlich, ich war auch, also klar war ich natürlich auch aufgeregt und auch in dem Moment überfordert, aber ich habe mich auch gefreut, dass ich wirklich, weil ich wusste tief in mir, da ist irgendwas und irgendwas ist wirklich nicht in Ordnung. Und ich war sehr froh, dass da sofort gehandelt wurde. Dass da natürlich jetzt eine OP gleich gemacht wurde, ja gut, okay, aber im Nachhinein, ich hatte den Schmerz halt genau da, wo normalerweise der Blinddarm sitzt.
Ja,
ja.
Na, ich kenne das von meinem Mann, der auch mal Blinddarm hatte und wir ins Krankenhaus gefahren sind und da auch wirklich sofort gehandelt wurde. Also wurde auch gleich operiert, bei dem war es aber in Anführungszeichen wirklich nur der Blinddarm.
Okay.
Aber dann, das heißt, so wie du es erzählt hast, verbringst du dein ganzes Leben lang immer mehr oder weniger mit Bauchweh?
Genau, also ich habe das jetzt in den letzten Jahren wirklich gut in den Griff bekommen, gerade auch durch die Diagnose Endometriose. Das war jetzt die letzte, die ich quasi bekommen habe, aber die ist jetzt auch schon seit 2019. Und seitdem habe ich das wirklich echt gut im Griff mit den Schmerzen.
Ach Gott, aber das hört sich trotzdem an, als wäre das sehr zermürbend. Also immerzu irgendwelche Schmerzen zu haben. Ich meine, das ist ja eigentlich erstmal völlig egal, wo im Körper, aber einfach nur Schmerzen. Und man gewöhnt sich irgendwie dran, das klingt sehr traurig, finde ich.
Ja, wobei ich habe das auch gut in den Griff bekommen, weil mir halt auch mal eine Therapeutin gesagt hat, gerade mit der Endometriose, das ist halt eine chronische Erkrankung und die gehört jetzt zu ihnen. Je mehr sie dagegen versuchen anzukämpfen, desto schlimmer wird es quasi. Also akzeptieren Sie das einfach, versuchen Sie so gut wie möglich damit zu leben. Und ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen und seitdem geht es mir wirklich besser. Aber ich habe halt immer mal wieder so Episoden, wo es halt mal besser und mal schlechter ist. Ist halt einfach so. Und damit bin ich auch fein. Aber die Schmerzen, die ich da hatte, die waren wirklich, wirklich anders und von der Dimension und auch das. Also ich hatte wirklich 2 Wochen lang durchgehend Schmerzen. Und dass ich das überhaupt so lange im Nachhinein ausgehalten habe, ist schon, also da denke ich mir auch im Nachhinein, warum hast du das gemacht? Aber gut, ja, war halt jetzt so. Und ich bin sehr froh, dass die da das sofort gesehen haben und dass die diese Biopsie entnommen haben. Ja,
Okay, wie ging das weiter? Du bist aus der OP wieder aufgewacht und die Ärzte haben dir also gesagt, es ist nicht der Blinddarm. Was ist dann passiert?
Genau. Ja, die haben mir, wie gesagt, ja das gesagt mit den Entzündungen und Verhärtungen am Dickdarm und sie kriegen jetzt hier Antibiotika und dann dachte ich mir schon, oh, so ein Mist, übers Wochenende im Krankenhaus bleiben, da passiert ja wieder nichts. Naja, bin ich am Montag raus, so. Und das war aber am Wochenende, das war so komisch, weil da kamen trotzdem Ärzte zur Visite und die eine Ärztin, ich weiß noch, die hat an dem einen Tag ganz komisch geredet, die meinte nur, ja, also egal, was jetzt bei dem Biopsieergebnis am Montag rauskommt, wir stehen das gemeinsam durch. Wir gehen den Weg gemeinsam. Und da dachte ich mir so, hä, Entschuldigung, also so salopp, willst du mich verarschen? Ich habe doch nur Entzündungen. Was soll das? Und da habe ich sie schon ganz komisch angeguckt und habe auch noch damals meiner besten Freundin gesagt, das gefällt mir alles nicht. Und meine Schwester hat im Krankenhaus das eine Mal irgendwie gesagt, ja, unser Erzeuger, also unser biologischer Vater, der hatte auch ein Rektumkarzinom, also das heißt auch, der hatte auch Darmkrebs und ist dann auch daran verstorben. Und da waren die Ärzte auch gleich so sehr, sehr hellhörig und haben so, was, wie, wissen Sie da genaues? Und da dachte ich mir auch schon, hä, nein, das habe ich nicht. Ja, aber dann kam leider am Montag der Arzt dann und hat mir das gesagt und ich weiß noch, dass ich, also ich kann gar nicht mehr genau sagen, was der alles gesagt hat. Ich weiß nur, dass er halt irgendwie gemeint hat, okay, das ist definitiv ein Tumor. Wir wissen nur noch nicht, ob der gutartig oder bösartig ist. Auf das Ergebnis warten wir weiterhin. Und ich habe damals meine Freundin angeguckt, die ist Krankenschwester in dem Krankenhaus, wo ich war. Und habe ihr halt sofort den Namen meiner Tochter gesagt und sie hat mich nur angeguckt und meinte, ja, du wirst jetzt nicht morgen sterben, alles gut. Ja, also diese Panik, die man dann halt sofort bekommt und als erstes habe ich an meine Tochter gedacht, das weiß ich noch, und dachte mir, oh mein Gott, das kann jetzt nicht wahr sein, hoffentlich sehe ich sie aufwachsen. Das zweite war, ich habe an meine Familie gedacht, boah, die müssen das jetzt alles nochmal durchmachen, meine arme, arme Familie. Ja, und das Dritte, dann habe ich an mich gedacht. Ja.
Ach Gott, das klingt so traurig.
Ja.
Wenn jetzt das ein gutartiger Tumor in deinem Dickdarm gewesen wäre, hätte dann nichts weiter passieren müssen? Hättest du doch auch operiert werden müssen, oder?
Ja, operiert werden hätte ich trotzdem gemusst, aber es wäre ein einfacheres OP-Verfahren gewesen. Aber was alles andere, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass das OP-Verfahren geändert wäre. Ja.
Okay, und du sagtest ja gerade, dass dein biologischer Vater auch einen Darmkrebs hatte. Ist das genetisch bedingt? Also gibt es da irgendwie eine Genmutation oder so, so wie das zum Beispiel bei Brustkrebs ist?
Genau, das war naheliegend. Also ich habe einfach nur gedacht, woher soll das sonst kommen? Ich kann es mir einfach nicht erklären. Ich bin von Hause aus so ein positiver Mensch und dachte mir, wie? Das muss doch dann einfach von den Genen kommen. Und wir haben tatsächlich einen Gentest gemacht und ich habe keine Ahnung, ich habe einfach Pech. Es ist wirklich nichts von ihm. Und ich bin im Nachhinein so froh und so dankbar darum, dass ich einfach nur Pech hatte, weil es für mich bedeutet hätte, oh mein Gott, meine Tochter muss besonders immer wieder in Behandlung sein, immer wieder getestet werden. Ich hatte wahnsinnige Angst um meine Schwester, dass die das Ganze auch bekommt. Und ich weiß noch, als ich dann das Ergebnis bekommen habe, und das dauert ja auch so lange, so ein Ergebnis dauert 3 Monate, bis man das bekommt. Ja, und als ich dann das Ergebnis bekommen habe, war so, oh mein Gott, vielen Dank. Ich habe so geweint, das weiß ich noch. Weil, ja,
Vor Erleichterung.
absolut, absolut, 100% Vorerleichterung.
Boah.
Ja.
Wie alt war denn deine Tochter zu der Zeit?
3,5.
Ach Gott, so ein kleines Mäuschen noch.
Ja, die hat das im Nachhinein wirklich, die hat das so toll gemacht. Also Wahnsinn.
Lass uns mal später nochmal darauf zu sprechen kommen. Das würde mich nämlich auch noch interessieren. Erzähl mal erstmal, wie
Ja.
es weiterging. Du warst übers Wochenende im Krankenhaus.
Genau.
Wann kam denn das Ergebnis der Biopsie?
Das Ergebnis der Biopsie kam einen Tag später nach der Diagnose, dass es wirklich Krebs ist. Also die Diagnose hatte ich am Montag und am Dienstag kam dann das Ergebnis, dass der bösartig ist. Und was ich ja schon gesagt habe, ich bin so ein positiver Mensch und ich habe die ganze Zeit zu meiner Familie auch gesagt, ach, das ist definitiv gutartig so rum. Und alle haben auch gesagt, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und als wir dann das Ergebnis bekommen haben, da muss ich ehrlich sagen, rückblickend aus meiner Empfindung sind wir alle mehr zusammengebrochen als bei der eigentlichen Diagnose, dass es wirklich Krebs ist.
Das heißt, du warst dir wirklich sicher,
Ja.
du hast dich da auch reingefühlt, dass es was
Ja.
Gutartiges ist. Ja,
Voll.
das glaube ich. Und
Total,
dann trifft einen
total.
das irgendwie so aus dem Hinterhalt, weil man irgendwie denkt, Kraft der eigenen Gedanken und so
Ja.
weiter, ne?
Ja.
Ja.
Richtig. Und ich habe mich das erste Mal von meinem Körper verraten gefühlt. Das war das erste Mal, dass ich wirklich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Also ich muss sagen, außer dass ich die Bauchschmerzen, also in Anführungsstrichen, die waren schon heftig, aber ging es mir eigentlich übers Wochenende relativ gut. Und ich habe dann an diesem Dienstag den OP-Termin auch schon bekommen zur Tumorentfernung und das war dann angesetzt auf den 11.06., also eine Woche
Ja.
später.
Also alles recht schnell, ne?
Ja, wobei, das hört sich jetzt an, recht schnell, das stimmt, aber ich habe in dem Moment gedacht, oh mein Gott, was wollen wir jetzt hier noch eine Woche warten? Holt mir das Ding raus, es macht mich doch krank, es bereitet mir doch Schmerzen, was soll ich jetzt noch eine Woche damit leben? Aber es kam alles anders. Um mal anzuteasern. Ja.
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 Bist du denn dann danach, nachdem du die Diagnose erhalten hast, aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden oder warst du die ganze Zeit im
Nein.
Krankenhaus?
Nein, ich bin die ganze Zeit im Krankenhaus geblieben, weil meine Blutwerte sehr, sehr schlecht waren. Witzigerweise, meine Tumormarker waren blendend, die waren top. Aber mein Eisenwert war sehr, sehr schlecht und mein Kaliumwert war sehr schlecht. Und Eisen, ja, das wusste ich jetzt, okay, das macht einen halt müde, schlapp, ne, was man halt so kennt als Frau. Ich meine, den Wert hat man öfter schon mal gehört. Aber Kalium, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Und ich habe irgendwann dann auch meine Ärztin gefragt, warum ist Ihnen denn Kalium so wichtig? Also, das ist doch eigentlich, ja. Naja, also um es mal so salopp zu sagen, das ist dafür zuständig, dass ihr Herz schlägt. Und
Oh, okay.
eigentlich den Wert, ja, ne? Und den Wert, den sie gerade haben, sie müssten eigentlich tot sein. Und es war so, was? Wie? Hä? Aber, und sie sagt auch, wir können es uns nicht erklären. Ich habe täglich eine Kaliuminfusion bekommen, eine Eiseninfusion bekommen. Und ich habe taggleich immer Blut abgenommen bekommen, manchmal auch zweimal am Tag. Und es war einfach so, wie es reinkam, war es wieder weg.
Ist ja verrückt.
Und Absolut. Und die Ärzte konnten sich das überhaupt nicht erklären. Und ich habe dann natürlich ja, das typische CT-Untersuchung bekommen. Einmal nur den Abdomen, also nur den Bauch, dann nur Thorax, also nur die Lunge. Dann MRT-Untersuchung bekommen von der Leber, weil sie dann sofort gesagt haben, Dickdarmkrebs streut als erstes in die Lunge und in die Leber. Und deswegen haben die sich die Organe zuerst angeguckt. Und ich war einfach nur so, so dankbar, dass in meiner Leber nichts war. Das war das erste Mal dann wieder nach diesem, ich fühle mich so verraten von meinem Körper, weil in meiner Leber war absolut nichts, keine Metastase. Und da habe ich wieder Vertrauen geschöpft in meinen Körper. Also das ging immer alles wirklich. Den einen Tag habe ich mich so gefühlt, den nächsten Tag wieder so. Das war immer sehr, sehr, es waren nur Extremsituationen. Es war nichts Mittelmäßiges. Das war sehr anstrengend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja eben schon angeteasert, dass da noch ein paar Sachen passiert sind. Okay, der Kaliumwert war zu niedrig und du hast dann Infusionen bekommen. Erzähl mal, was ist passiert?
Ich habe, wie gesagt, diese Infusionen bekommen und es hat einfach nicht angeschlagen. Man hat mir dann auch eine Darmspiegelung noch gegeben und dieses typische, dieses Zeug, was man da trinken muss, diese Flüssigkeit, es kam einfach nichts. Das war dann so extrem und ich habe mich so viel übergeben davon. Mir war so schlecht, dass ich dann am gleichen Tag noch eine Magensonde bekommen habe, um das alles wieder rauszuholen. Ja, das war auch richtig schlimm, muss ich ehrlich sagen. Und es wurde einfach nicht besser und ich habe dann angefangen, eine Aszitis zu bekommen, also Wasseransammlungen im Bauch. Also mein Bauch ist einfach total dick geworden, obwohl ich nichts gegessen habe. Und dann habe ich einen Ileus, so heißt es, bekommen. Das ist ein Darmverschluss. Also das war in der Nacht von Donnerstag zu Freitag, also vom 6. auf den 7. Juni, habe ich wirklich gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin wirklich krank. Und dann hatte ich wie so ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter zu sitzen. Das kennt ja jeder, wenn man eine Erkältung hat und es geht einem ganz schlecht, dann sagt man immer, oh Gott, ich sterbe. Und dann jammert man so rum. Und ich habe, in dem Moment lag ich da und dachte wirklich, boah, ich sterbe hier. Ich kann nicht mehr. Ich sterbe hier. Und dann war immer das Engelchen, Mann, jetzt übertreib nicht. Also, es wird schon alles gut werden. Und ich habe immer wieder auf meinen, also so gut es ging, auf mein Telefon geguckt. Und dann ist wieder eine Stunde umgegangen, dann mal zwei. Und ich habe wirklich stundenlang gebraucht, um auszurechnen, wie viele Tage sind noch vom 7. bis zum 11. Und als ich dann diese Zahl irgendwann in den frühen Morgenstunden hatte, das sind noch 4 Tage, da wusste ich, wenn die mich erst in 4 Tagen operieren, dann sterbe ich. Und das war also wirklich so ein Ohnmachtsgefühl und ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Also dieses Wissen, dass man merkt, dass man stirbt und dieses Realisieren, dass der Körper einfach nicht mehr kann, ist ja einfach nur grauenvoll, schlimm, Ohnmachtsgefühl, Hilflosigkeit, ja.
Boah, also ich glaube, das kann man nur mitfühlen, wenn man das selber erlebt hat, aber das klingt in meinen Ohren ganz, ganz furchtbar.
Ja.
Hast du sowas wie eine Nahtoderfahrung gehabt, würdest du das sagen?
Tatsächlich ja, aber bei meiner OP dann hatte ich eine Nahtoderfahrung. Also in dem Moment wusste ich nicht, dass das eine ist und das hat mir dann später meine Therapeutin bestätigt. Dass es das ist.
Oh, krass.
Ja.
Okay, lass uns aber nochmal den Schritt zurückgehen.
Ja.
Die Wasseransammlung, die du im Bauch hattest,
ja.
Ist das schon ein Zeichen dafür gewesen, dass du einen Darmverschluss kriegst?
Ja, ja. Im Nachhinein weiß man das. Und ich hatte auch keinerlei Darmgeräusche mehr. Ich war apathisch. Ich habe nicht mehr geredet. Ich wurde gelb. Also ja, ich habe halt angefangen zu sterben. Also wenn man sich überlegt, dass das innerhalb von einer Woche war, ist das einfach so,
ja, Wahnsinn.
So unfassbar.
Ja, man hört sonst immer, sterben geht nicht so leicht, ne? Aber so wie du das jetzt erzählst, ist das ja, also klingt das ja wirklich total dramatisch.
Ja, war es auch tatsächlich. Also ich weiß noch ganz genau, dass an dem Morgen meine Mama, die hat irgendwie morgens um, weiß ich nicht, 4 Uhr irgendwas, hat sie geschrieben, wie geht's dir, meine Süße? Und ich habe nur geschrieben, schlecht. Und dann hat sie gesagt, okay, ich bin auf dem Weg. Und sie war um kurz nach 5 im Krankenhaus. Um kurz nach 6 war meine Freundin, die ja im Krankenhaus da arbeitet, die ist extra früher zur Arbeit gekommen, war die da, hat einen Blick auf mich geworfen, hat gesagt, okay, ich muss hier eine Ärztin holen. Und dann weiß ich noch, war eine Nachtarzt oder eine Nachtärztin, die halt Bereitschaft hatte, war da. Also gar nicht jetzt jemand, der sich eigentlich, was war eine plastische Chirurgin. Und die hat auf meinen Bauch geguckt und hat, im Nachhinein weiß ich das von meiner Freundin, als die aus dem Zimmer raus waren, hat die sofort gesagt, mach den OP-Bericht fertig. Sie muss heute noch operiert werden, sonst.
Oh.
Ja.
Oh, ich krieg voll die Gänsehaut. Oh mein
Gott.
Ja,
ich krieg auch schon wieder Gänsehaut. Ja.
Also erstmal, wie gut, dass deine Freundin da im Krankenhaus arbeitet und wie gut, dass die Ärzte total in dem Moment so blickig waren und ja sofort veranlasst haben, dass da was passiert.
Ja, also ich weiß noch, die standen um kurz nach 7, glaube ich, muss das gewesen sein, standen die an meinem Bett und ich werde diesen Arzt auch wirklich niemals vergessen, weil, der hat halt einfach gesagt, ich werde sie heute notoperieren. Was der danach gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Aber das schallte so nach in meinem Kopf und ich wusste einfach, okay, ich werde heute notoperiert, ich werde leben. Alles wird gut. Ich überlebe das. Und das war wieder dieses extreme Gefühl von Erleichterung. Alles wird gut. Ich habe mich ins Kissen fallen lassen, ich habe die Augen wieder zugemacht und dachte mir, okay, alles wird gut. Es wird alles gut. Und ich bin dann tatsächlich, ich war dann auch die Erste, also die haben den OP-Plan an dem Tag komplett neu geschrieben und meine Freundin hat mir dann auch gesagt, du hast so ein Glück, heute die dich operieren, das sind unsere zwei besten Chirurgen und das, ja. Also es war wieder Glück im Unglück und ich, ja, wie gesagt, ich wurde dann in den OP geschoben und ich habe dann diese Schmerzpumpe da gesetzt bekommen, also diese PDA. In den Rücken und ja, habe dann ziemlich lange, ich glaube 7 Stunden insgesamt in Narkose und ich glaube 3 oder 4 Stunden war die OP. Ja, und im Nachhinein habe ich erfahren, also auch erst Wochen später, also meine Familie hat mich vor einigen Dingen tatsächlich auch geschützt mit den Informationen, wurde meiner Familie gesagt, also so groß wie der Tumor ist, eigentlich die Ärzte erwarten, dass sie aufgemacht wird, also sie in dem Moment ich, und dann, dass sie gleich wieder zugemacht wird, weil sie erwarten, dass alles voller Metastasen ist und dann gibt es nur lebensverlängernde Maßnahmen.
Oh.
Ja. Und alleine dieses Wissen, dass meine Familie da so viele Stunden gesessen hat und das wusste, ich finde das unglaublich. Meine Freundin hat dann immer meine Familie abgedatet und also im Sinne von, ja, die haben immer noch keinen Schnitt gesetzt. Ah, jetzt haben sie einen Schnitt gesetzt. Oh, sie operieren immer noch. Ja, sie wird immer noch operiert. Und dann wussten sie, okay, je länger die OP andauert, desto besser ist es.
Ja.
Desto mehr können sie entfernen, desto besser liegt der Tumor. Weiß ich nicht, irgendwie so, ja.
Was wurde denn in der Operation genau gemacht?
Ich hatte eine offene, erweiterte Hemikolektomie rechts.
Okay.
Das heißt, das heißt auf Deutsch, ich habe einen Bauchschnitt bekommen. Ich habe auch davor zu dem Operateur gesagt, wir gehen hier nicht auf Schönheit, schneiden Sie mich einfach auf, das Ding muss raus. So. Und ich habe jetzt eine Narbe vom Brustbein bis runter zum Schambein, also da quasi kurz bevor der Schlüppi anfängt. So. Und das zieht sich einmal komplett über den Bauch. Und so haben die mich geöffnet und haben meinen Tumor, der war wohl an einer sehr gut zu operierenden Stelle, haben die den komplett entfernen können, beziehungsweise den Dickdarmabschnitt. Die haben auch sehr großzügig operiert, weil der halt so groß war, der Tumor. Und haben mir 50 cm Darm entnommen.
Oh, krass.
Also ein Drittel von meinem Dickdarm fehlt jetzt. Und 30 Lymphknoten haben die abgenommen. Also mit Absicht ein bisschen mehr, weil sie halt wirklich, weil der Tumor halt wirklich sehr, sehr groß war. Und der war auch schon rausgewachsen, weswegen man das als Metastase bezeichnet hat, weil der Tumor in meinem Darm keinen Platz mehr hatte, ist der halt raus in meinen Bauch gewachsen.
Okay.
Und das konnten die aber Gott sei Dank auch alles richtig schön abtrennen und ich habe nichts mehr. Also ich bin komplett tumorfrei. Und ich bin dann in der Intensivstation wach geworden. Mhm. Ja, weil die gesagt haben, sie müssen 24 Stunden nach dieser OP, das stand auch schon vorher fest, auf der Intensivstation bleiben, weil die OP halt so schwer ist, dass es halt auch sein kann, dass man an den Folgen der OP versterben kann. Mhm. Ja.
Oh.
Oder Komplikationen auftreten. Also es war wirklich sehr heftig. Ja.
Wie groß war denn der Tumor jetzt? Weißt du das? Also du hast ja eben gesagt, der ist schon rausgewachsen. Kann man irgendwie sagen, so und so groß war der?
Ja, also der Tumor war in meinem Darm 7,6 mal 4,7 Zentimeter. Der Dickdarm war dort, wo es halt komplett zu war, war der auf fast 10 Zentimeter ausgedehnt, weil halt sich alles da angesammelt hat und nichts mehr durchkam. Mhm. Und das, was in meinen Bauch reingewachsen ist, war schon 4,1 Zentimeter im Durchmesser.
Boah. Ja. Boah, okay, das klingt so schrecklich und so furchtbar. Wie krass ist bitte der Körper, dass er sowas übersteht und du jetzt hier so mit mir darüber sprechen kannst?
Ja, ja. Das ist auch so verrückt. Ich denke immer wieder, wenn ich jetzt anderen darüber erzähle, als würde ich über eine andere Person manchmal reden, weil es mir einfach so, so gut geht. Und das ist unfassbar. Also, ja.
Ja. Okay, das heißt aber, der Krebs hatte noch nicht gestreut. Also es war nicht so, dass die den Bauch aufgemacht haben und dachten, ach du meine Güte, das probieren wir mal, ob wir alles rausholen können, sondern das war schon klar abgegrenzt. Und der Mensch kann auch einfach so mit 30 Zentimeter weniger Darm leben?
Ja, wie man sieht. Ja, es ist echt sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich habe ja anfangs gesagt, dass ich immer total auf Bauchschmerzen habe. Seitdem die OP, seitdem ich die hatte und seitdem alles verheilt ist, ich habe so wenig Bauchschmerzen wie noch nie in meinem ganzen Leben.
Oh, großartig. Oh, wie schön.
Das ist so schön. Ja. Das ist so verrückt und schön.
Kann es denn sein, dass dieser Tumor schon viele Jahre in deinem Bauch gewachsen ist?
Habe ich auch gedacht, weil der ja schon so groß war. Aber tatsächlich die Chirurgen haben gesagt, sie schätzen, weil das ein sehr, sehr aggressiver Tumor war, dass der ein halbes Jahr in meinem Bauch gewachsen ist.
Oh.
Mein Onkologe geht da nicht so wirklich mit. Der sagt, so ein Jahr würde ich schon sagen, vielleicht auch zwei. Ja, aber das war mein Glück, dass der so aggressiv war, weil ein Darmkrebs ist normalerweise ein sehr schleichender Krebs. Und desto langsamer der wächst, desto mehr breitet der sich aus im Körper. Also mit den Metastasen.
Ja.
Aber dadurch, dass ich, sie bezeichnen zwar das, was in den Bauch gewachsen ist als Metastase, weil es nicht mehr am Ursprungsort war, aber es war ja nicht, es war ja trotzdem noch mit dem anderen Tumor verbunden.
Mhm.
Also es ist jetzt keine Lebermetastase gewesen oder irgendwas in der Lunge oder Knochenmetastase oder irgendwas. Und ich habe auch alle 30 Lymphknoten, die mir abgenommen wurden, die sind alle tumorfrei gewesen. Alle.
Oh Gott sei Dank.
Das ist so unfassbar, unfassbar toll. Ja.
Hm.
Ich war einen Tag auf der Intensivstation und bin dann auch wirklich nur diesen einen Tag da gewesen und war dann auf der normalen Station. Ja, es war, also im Nachhinein, ich rede jetzt immer so salopp, ich habe es geschafft, na klar, aber es war wirklich hart, weil der Darm kommt sehr schnell wieder in Bewegung. Also bei mir war es jedenfalls so. Da waren auch alle Ärzte sehr glücklich. Aber man hat am Anfang, hat man einfach keine Kontrolle über den Schließmuskel.
Mhm.
Das heißt, es kommt halt einfach. So wie man ist, so kommt es sofort wieder raus. Und das war auch richtig, so ein unangenehmes Gefühl auch, weil ich habe dann auch Windeln getragen.
Mhm.
Weil das einfach auch das Angenehmere war. Und dieses Wissen, du liegst da einfach, du kannst dich nicht bewegen, du bist Herr deiner Sinne, aber kannst dich einfach nicht bewegen. Alleine, also ich hätte nicht mal mehr alleine, wäre ich gar nicht dahin gekommen. Es war ja schon ein Akt, überhaupt mein Po hochzuheben oder mich mal auf die Seite zu drehen.
Mhm.
Aber der Körper ist wirklich ein Wunder und wie schnell das dann doch im Nachhinein, in dem Moment, wenn man da liegt, dann ist ja jede Stunde, fühlt sich ja an wie ein ganzer Tag.
Mhm.
Und im Nachhinein, wenn ich mir überlege, wie schnell ich das wieder geschafft habe, auf die Beine zu kommen, ist das wirklich echt toll.
Hast du denn auch danach das Gefühl gehabt, also du hast es ja vorhin schon gesagt, als du wusstest, dass du operiert wirst, dass alles wieder gut wird, aber war das so, auch als du aus der Narkose aufgewacht bist, dass du dachtest, okay, alles klar, ich starte jetzt mein neues Leben oder so?
Nee, weil ich wirklich so voller Schmerzen war. Ich weiß noch, ich bin am nächsten Tag, wo ich dann wieder auf die normale Station durfte, meine Mama war wieder da und meine Familie war jeden Tag da, muss man dazu sagen. Sie war da und ich habe sie weinend angeguckt und habe gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie schlimm diese OP ist, ich hätte die OP nicht gemacht. Und ich wusste ja, was daraus resultiert. Aber in dem Moment, ich war einfach so verzweifelt, weil ich noch nie in meinem Leben solche Schmerzen hatte. Ja.
Ach Gott, du Ärmste.
Ja.
Du hast vorhin auch gesagt, du hattest so eine Art Nahtoderfahrung während der OP. Wie war denn das?
Genau, also ich habe während der OP, war ich in einem runden Raum. Keine Ahnung, wie ich dorthin gekommen bin. Ich war einfach irgendwann da und es war alles sehr, sehr weiß und hell. Aber nicht so, wie man in die Sonne guckt, dass man so die Augen zusammenkneifen muss, sondern einfach, es war hell. Und ich habe eine Tür gesehen in diesem Raum und bin sofort freudestrahlend mit einem so dollen Glücksgefühl, wie ich das seit Tagen nicht mehr gespürt hatte, zu dieser Tür hingerannt, weil ich wusste, ich sehe jetzt meinen Papa wieder. Und damit meine ich nicht meinen Erzeuger, sondern ich meine meinen Papi, meinen Adoptivpapa. Der ist nämlich auch an Krebs verstorben. Der hatte einen sehr, also nicht so bekannten Tumor, aber tatsächlich ist er an seinen Lebermetastasen verstorben. Weswegen ich anfangs so eine Angst hatte, in der Leber Metastasen zu haben. Und ich habe so ein Glücksgefühl gehabt, weil ich dachte, oh, ich sehe jetzt Papi wieder. Und bin zu dieser Tür hin und auf einmal war die Tür nicht mehr da. Und ich habe mich immer abwechselnd aus der Vogelperspektive gesehen und manchmal meine eigene Hand oder meine eigenen Hände, die dann so diese Tür gesucht haben. Und ich bin dann rumgerannt in diesem runden Raum und habe dann so, Papa, Papa. Und irgendwann wurde ich richtig wütend und aggressiv und sauer, weil ich mir dachte, hä, warum zeigt er sich denn nicht? Warum redet er nicht mit mir? Und dann bin ich aufgewacht.
Oh, krass.
Und war auf der Intensivstation. Und im Nachhinein habe ich irgendwann, ich habe das dann natürlich auch mit einer Psycho-Onkologin besprochen und auch mit meiner Familie. Und ich weiß einfach wirklich, wenn er auch nur ein Zeichen von sich gegeben hätte, also nicht mal mehr das Sehen, sondern wenn ich ihn nur im Entferntesten gehört hätte, ich wäre weitergegangen. Ja. Und ich habe dann irgendwann Monate später die Kraft gehabt, zu seinem Grab zu gehen. Und bin da weinend zusammengebrochen und habe mich von Herzen bei ihm bedankt, dass er sich nicht zu erkennen gegeben hat und dass das bestimmt total schwer auch für ihn war, weil er sich bestimmt auch gefreut hätte, mich zu sehen. Und dass ich ihm von Herzen danke, dass er mir noch mehr Zeit gegeben hat. Ja.
Oh Mann.
Ja.
Oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so berührend.
Ja, danke. Ja. Ja. Ah, ich habe schon einen tollen Papi.
Ja, das glaube ich dir sofort.
Ja. Und auch wenn es nicht mein leiblicher Papa ja ist, aber es ist wieder so, als ich die Diagnose auch bekommen habe, weiß ich auch, war ich irgendwann alleine im Krankenzimmer. Und habe auch irgendwie so Richtung Himmel geguckt und hatte meine Hände wieder auf dem Bauch und habe halt nur gesagt, oh, Papi, ey, warum muss ich dir immer alles nachmachen? Warum bin ich so ein Papakind?
Ja. Wie lange ist es denn her, dass dein Vater verstorben ist?
Das war im April 22.
Ach Gott, also noch gar nicht so lang.
Also auch noch deswegen, auch noch nicht so lange. Also es ist wirklich, das ist alles so frisch auch mit ihm. Und deswegen habe ich ja auch damals, vor einem Jahr die Diagnose bekommen habe, so gedacht, oh Gott, jetzt müssen wir das alles, also gerade meine Familie, nochmal durchstehen. Diese Ängste, diese Sorgen. Und meine Schwester hat auch zwischendurch gesagt, du sahst aus wie Papa zum Schluss. Und ich weiß wie mein Papa zum Schluss ausgesehen hat, weil wir haben ihn ja begleitet und wir waren im Hospiz mit ihm. Und ja, ich habe halt gesehen, wir alle haben gesehen, wie er in den letzten Stunden seines Lebens aussah. Und der hatte auch so einen Wasserbauch. Und ich habe meine gelbliche Farbe nicht gesehen. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Spiegel angeguckt. Es gibt auch keine Fotos von mir. Aber ich glaube halt, wenn meine Schwester sagt, du sahst aus wie Papi, dann weiß ich, wie ich ausgesehen habe. Ja.
Och, was für eine tragische Familiengeschichte auch, ja. Das ist ja wirklich so traurig.
Aber man muss dazu sagen, als ich den ersten Termin beim Onkologen hatte, habe ich damals wirklich gesagt, meine Mama wurde immer ruhiger, weil ich habe mir denselben Onkologen rausgesucht, wie damals auch mein Papa hatte. Und wir sind da hingefahren, sie war natürlich dabei und mein Partner und meine Schwester, also war wieder volle Familie, die da eingeritten ist. Und ich habe mich damals zu ihr umgedreht, weil sie saß hinten im Auto und habe gesagt, Mami, du wirst diesen Ort mit einer guten und positiven Erinnerung verknüpfen können, weil ich werde das schaffen. Ja, und so war es ja auch.
Ja.
Ja.
Also ich bin ja selber Mutter von zwei Kindern und ich kann mir vorstellen, also deine Mutter, was die da durchgemacht hat, also erst ihren Mann zu verlieren und dann so eine Diagnose bei der eigenen Tochter, um Gottes Willen. Also das ist furchtbar traurig. Also umso besser, dass es dir jetzt wieder gut geht. Und hoffentlich ist es tatsächlich so, dass deine Mutter jetzt mit diesem Onkologen auch insgesamt wahrscheinlich mit Krankenhaus-Feeling und so weiter vielleicht ja jetzt doch irgendwie auch ein bisschen Dankbarkeit verknüpfen kann.
Ja, also ich glaube, jeder aus meiner Familie hat einen anderen Weg gefunden, damit umzugehen, inklusive mir. Aber alle fangen wir an, Stück für Stück zu heilen. Also jeder auf in seiner eigenen Art und Weise, jeder mit seinem eigenen Tempo. Ich bin schon viel, viel weiter. Wobei natürlich, wenn man das jetzt wieder so intensiv erzählt, wie man merkt, dann kommt halt doch wieder so einiges hoch und man kann Gefühle doch dann auf einmal wieder abrufen. Aber ich kann mittlerweile darüber auch wirklich nüchtern reden, als hätte ich eine Erkältung gehabt.
Ja.
Weil es wirklich, ich habe es echt gut verarbeitet. Und ich weiß auch noch, im Krankenhaus wollten mir auch total viele Ärzte einreden, dass das nicht so ist. Also auch das eine Mal der Gastroenterologe, wo wir dann mit meiner Schwester waren, weil ich sofort wollte, dass sie eine Darmspiegelung macht, weil ich so eine Angst hatte, dass sie das eventuell ja auch hat. Und der hat dann auch gesagt, ja, und wie geht's Ihnen denn? Und können Sie denn schlafen? Ja. Ja, und haben Sie das dann schon, also das haben Sie doch bestimmt noch gar nicht überwunden und so richtig verstanden, dass Sie Krebs haben? Ich so, doch, ich habe Krebs, also ja, Punkt. Also ich habe das dann auch gar nicht verstanden, warum die Ärzte das so vehement irgendwie, weiß ich auch nicht.
Trauer ist bei jedem unterschiedlich und dauert unterschiedlich lange, ne?
Ja.
Na, und ich glaube, du hast dich ja, also gerade wenn du vorher schon ein Familienmitglied verloren hast, habt ihr euch ja bestimmt auch mit dem Thema Krebs auseinandergesetzt, oder?
Definitiv, das mussten wir auch. Mein Opa tatsächlich, also auch nicht biologisch, der ist im Februar 23 verstorben. Also das ist so, wir haben wirklich gesagt, so mit mir jetzt, das reicht dann jetzt auch.
Ja. So. Oh, ja. Krass. Aber das hat euch als Familie bestimmt mehr zusammengeschweißt, oder? Diese ganzen Verluste?
Ja. Ja.
Weil das ist so schön, wie du von deiner Mutter und deiner Schwester redest. Das klingt sehr so nach einer Einheit irgendwie.
Ja, ist es auch. Also jeder hat irgendwie so seinen, also auch, ich habe auch so tolle Erinnerungen. Meine beste Freundin, die wohnt in Augsburg, also in der Nähe von München, und die ist in einer Nacht- und Nebelaktion mit ihrem Freund zusammen nach Berlin gefahren, saß dann da an meinem Bett, hat meine Hand gehalten. Meine andere beste Freundin, die hat mich irgendwann, nachdem mein Tumor schon längst draußen war und ich dann auch wieder mal ein bisschen mich bewegen konnte, also gerade mal so stehen, aber ein bisschen sitzen, die hat mich zusammen mit meiner Schwester das erste Mal geduscht, nach Tagen. Das war auch für mich so, boah, weil ich konnte diese Bewegungen ja nicht machen. Die haben ja meine Haare gewaschen und alles. Meine Oma kam zu mir, hat meinen Bauch gestreichelt, weil ich immer gesagt habe, der fängt jetzt immer so an zu jucken. Und hat sie, komm, schlaf, mach die Augen zu, ich krabbel deinen Bauch.
Gott.
Ja, also es war wirklich, ich war halt wirklich wieder so wie so ein kleines Kind. Und ich habe mich ja auch so hilflos gefühlt. Und ich war so dankbar, dass mir auch so ja, dass ich das erfahren konnte, diese, ja, diese Hilfsbereitschaft,
diese
einfach.
Fürsorge.
Fürsorge, ne? Genau, danke, das ist das gute Wort. Ich weiß auch noch, meine Oma und mein Opa, also eine andere Oma und Opa, das eine Mal habe ich gesagt, Mann, ich würde so gerne was essen, aber mir schmeckt dieses Essen hier nicht. Was, du hast wieder Hunger? Ja. Was willst du denn essen? Oh Mann, Nudeln mit Tomatensauce, ganz stinknormal. Ja, bringen wir dir mit. Am nächsten Tag hatte ich das. Mein Freund war jeden Tag auch da und ich habe irgendwann dann auch mal zu ihm gesagt, Schatz, es ist okay, du darfst heute mal einen Tag zu Hause bleiben. Du musst nicht jeden Tag zu mir kommen. Es ist okay, weil der ist auch selbstständig und also der ganze Monat, der war eh, ja. Weil ich war tatsächlich 3 Wochen im Krankenhaus, weil meine Narbe hatte sich dann nochmal entzündet. Die musste nochmal geöffnet werden.
Oh,
und ich habe dann,
Gott.
Ja, es war auch so sinnlos einfach. Also das hätte wirklich nicht sein müssen nach dem Ganzen. Weil meine Entzündungswerte sind so in die Höhe auf einmal gestiegen. Der Wert soll irgendwie bis 0,5 sein und ich hatte den einen Tag irgendwie 23 plus. Ja. Und da wussten die, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann, ah, wir müssen die Narbe nochmal öffnen. Wir setzen ihnen einen Schwamm ein mit einer Wackpumpe. Bitte was? Oh, und das war so, ja, macht halt. Also ich war dann schon so völlig, ich habe richtig resigniert, macht einfach. Ja, und dann hatte ich wieder eine OP. Also immer freitags hatte ich quasi eine OP. Und dann an dem darauffolgenden Montag konnte das Gott sei Dank wieder entfernt werden. Und eigentlich hieß es, ja, wir müssen das jetzt Minimum 3-mal noch wechseln, alle 3 Tage. Und es war so, was? Ich soll jetzt noch 3 weitere Operationen bekommen? Ja, aber dem war dann Gott sei Dank nicht so, weil mein Körper das dann doch sehr schnell wieder geschafft hat, diese Bakterien da zu bekämpfen. Ja, und dann wurde die Narbe offiziell dann für immer verschlossen am 17.06. Es war ein Montag. Und am 21.06. wurde ich dann endlich nach 3 Wochen entlassen. Und das war wirklich, oh Gott sei Dank. Also ich war so, so dankbar. Und die Ärzte haben dann sofort gesagt, ja, und sofort am 27.06., also wieder 6 Tage später, sofort der Port muss rein und die Chemo muss anfangen.
Ach, das kam bei dir auch noch?
Ja, weil dadurch, dass der Tumor so groß war, weil der war tatsächlich, ich glaube, das hatte ich noch gar nicht erzählt, ne, der war tatsächlich im Endstadium. Also ich war wirklich, das, was ich gefühlt habe, dieses Gefühl, ich schaff's nicht mehr, das war wirklich wahr. Ja, und das war auch nochmal richtig schlimm, das zu hören. Ja, sie waren im Endstadium. So, was? Also weiß ich auch noch ganz genau, welcher Arzt mir das gesagt hat. Ja. Und er hat gesagt, er hat das in seiner ganzen 20-jährigen Karrierelaufbahn, das war auch der Professor von der ganzen Station, nicht erlebt, dass A, eine so junge Patientin, dann überhaupt eine Frau, weil das dick, also Darmkrebs ist eigentlich eher so Männer, so einen riesigen Tumor hatte, dann auch noch im Endstadium und dann auch noch metastasenfrei. Das hat er noch nie erlebt. Und deswegen denke ich einfach, ich hatte sowas von Glück im Unglück.
Ja, ja, absolut.
Ja.
Aber trotz allem hast du also aufgrund dieser Größe die Chemotherapie gebraucht.
Genau, richtig. Und das war auch von vornherein klar. Und ich habe auch von vornherein mir immer wieder gesagt, da sind wir wieder bei positiven Gedanken. Alles gut, ne, du schaffst es. Ist halt so, nur die Kombination mit Operation und Chemotherapie macht dich gesund. Dann ist es so.
Und hast du die Chemotherapie dann auch in Anführungszeichen gut vertragen mit so einer Grundeinstellung?
Ja, tatsächlich ja. Also mir wurde immer wieder gesagt, herausragend, meine Blutwerte, auch nicht einmal sind die wirklich besorgniserregend abgerutscht. Schweres Wort. Jetzt habe ich schon Fusseln am Mund. ja, also das war wirklich sehr, sehr großes Glück und ich muss auch wirklich sagen, ich habe einen ganz tollen Onkologen, weil ich weiß noch, ich saß vor dem, mein erstes Gespräch, ich konnte gerade so laufen, dieser Weg von der Tiefgarage in die Praxis war schon eine Herausforderung, denn dort zu sitzen war eine Herausforderung, so lange am Stück. Normalerweise habe ich immer eher gelegen. Und als ich ihm dann gesagt habe, ich schaff's nicht, ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt die Port-OP bekomme und wir fangen damit übernächste Woche an, das schaffe ich nicht. Ich bin am Ende mit meinen Kräften. Ich habe so viel abgenommen. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Ich brauche erstmal Kraft dafür und dann werde ich es schaffen. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, okay, wann wollen Sie starten? Und ich war so perplex und dachte mir so, diese Möglichkeit gibt's wirklich? Ist ja der Wahnsinn, dass ich ihm gesagt habe, naja, also meine Schwester, die heiratet jetzt nächsten Monat und dann wollten wir eigentlich noch in Urlaub fliegen. Glauben Sie, ich schaffe einen Urlaub? Glauben Sie, ich schaffe einen Flug? Ja, na klar. Okay. Ja, super. Also bin ich tatsächlich in diesem einen Monat wirklich so genesen, dass ich im Pool schwimmen war, im Meer schwimmen war. Oh, ich habe zwei Flüge überstanden. Ich konnte wieder laufen, ohne dass ich Schmerzen hatte. Und ich weiß noch, es gab diesen einen Moment, da saßen wir gerade im Restaurant und haben Tapas gegessen in Spanien. Meine Tochter war völlig quietschfidel. Mein Freund, wir haben einfach total gelacht. Und auf einmal habe ich aus dem Nichts angefangen zu weinen. Und dann sagt er so, oh mein Gott, was ist los? Hast du Schmerzen? Sagt, nein, ich bin einfach so glücklich, weil ich habe gerade seit Tagen nicht mehr an meinen Tumor gedacht und dass ich Krebs habe.
Ja.
Und ich war so dankbar und ich wusste einfach, alles wird gut. Das war genau die richtige Entscheidung. Danke an diesen tollen Arzt, der mir das ermöglicht hat. Und wir sind abends, als wir dann gelandet sind, wirklich um 23.52 Uhr oder so, ich weiß nicht, dieses Flugverbot in Schönefeld, also wir waren wirklich wenige Minuten vor diesem Flugverbot, weil wir ein bisschen Verspätung hatten, sind wir da angekommen. Am 6. August und am 7. August um 11.30 Uhr saß ich freudestrahlend mit Badelatschen und Jeansshorts in der Onkologie. Hallo, ich bin da, ich krieg meine erste Chemo. Und die haben mich alle angeguckt und waren auch so, aha, also sie sehen sehr gesund aus. Ich war so leicht braun. Ja, das weiß ich noch. Und da habe ich meine Kopfhörer aufgesetzt, habe eine gute Laune-Playlist von meinem Schwager, die habe ich immer gehört. Die hat er mir vorab geschickt, weil wir beide haben so ziemlich denselben Musikgeschmack. Und dann habe ich immer, jedes Mal, alle zwei Wochen diese Playlist gehört und habe immer versucht, mir gute Gedanken zu machen, weil die Menschen, die da halt sitzen in der Onkologie, die sind, ich meine, gut, ich bin auch wirklich krank gewesen, aber die sehen auch wirklich krank aus. Und ich glaube, wenn ich, so wie ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin, so hätte ich dann, da war ich noch wirklich krank. Aber danach habe ich schon das Gefühl gehabt, ich bin gesund. Wozu brauche ich jetzt hier diese Chemo? Ja, die war auch tatsächlich nur adjuvant, also vorbeugend. Aber dadurch, wie gesagt, dass der so, so groß war, hat man gesagt, da führt kein Weg vorbei. Also es muss gemacht werden.
Ja.
Und ich hatte 12 Zyklen waren angesetzt, alle zwei Wochen, wie gesagt. Ich habe die immer mittwochs bekommen. Und hatte dann zwei Tage noch so eine Pumpe dran zu hängen, die mit so einem kleinen Täschchen. Die musste ich dann immer freitags abgeben. Und diese Pumpe hat auch nochmal ja, stündlich oder irgendwie so diese andere Chemo abgegeben. Also einmal eine große Infusion an dem Mittwoch, die ging immer 3 Stunden. Und dann diese Pumpe angeschlossen und die ging dann 48 Stunden. Ja. Also hatte ich immer quasi 3 Tage Chemo.
Ja, aber hast du dann auch die ganzen üblichen Nebenwirkungen gehabt, also Haarausfall und so weiter?
Nee, also Haarausfall tatsächlich nicht. Ich hatte Haarausfall, aber nur in Anführungsstrichen aufgrund des ganzen Stresses und der ganzen hohen Medikamente, die ich da 3 Wochen im Krankenhaus bekommen habe. Und der vielen Narkosen, glaube ich, auch. Und es war einfach, ich meine, man muss sich mal überlegen, ich hatte in diesen 3 Wochen, ja, 3, 4 OPs und 5 Narkosen, weil auch eine Darmspiegelung brauchte ich ja auch eine Narkose. Die haben natürlich auch eine Darmspiegelung ja dann nochmal gemacht, um zu gucken, wo sitzt der Tumor wirklich und haben dann irgendwie schon so Tuschenmarkierungen, nennt sich das, irgendwie gesetzt für die OP und so, ja. Und wenn man dann noch überlegt, ich hatte dann ja wirklich die Operation von dem Port, habe ich nach 2, 2,5 Wochen dann gemacht oder sogar fast 3 Wochen, nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen bin und nicht diese empfohlene 1 Woche, was auch sehr gut war. Also waren es innerhalb von 7 Wochen 5 OPs und 6 Narkosen.
Ja. Ja, klar. Also, dass das nicht spurlos an einem vorbeigeht, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja.
Aber nachdem du dann die Chemo hinter dir hattest, du hast gesagt 12 Zyklen,
12 Zyklen waren angesetzt und nach 10 Zyklen haben wir abgebrochen bzw. die Therapie für beendet erklärt. Mein Onkologe, weil ich habe so doll Polyneuropathie entwickelt, diese Missempfindungen in den Fingern und Füßen.
Aber damit warst du dann auch fein?
Sagen wir jetzt würde ich sagen, zum heutigen Stand bin ich damit fein. Zum damaligen Zeitpunkt nicht, weil ich habe dann die Chemo auch, ja wie gesagt, dann wurde sie für beendet erklärt. Und dann erst wurde die Polyneuropathie noch schlimmer und noch stärker. Und da habe ich wirklich gesagt, boah, wenn das jetzt so bleibt, ne, also ich konnte ja gar nichts mehr fühlen. Und ich hatte auch immer so ein Kribbeln in den Armen, wenn ich meinen Arm ausgestreckt habe, wenn ich gelaufen bin, dieses Schwingen von den Armen. Ich bin regelmäßig weggeknickt mit meinem Fuß, weil ich auf dem einen Fuß nicht mehr so viel empfunden habe. Also das war so eine Millisekunde, habe ich gedacht, ich trete quasi ins Nichts. Und dann war so, einmal umgeknickt und dann war die Empfindung wieder da. Aber ich hab schon gedacht, also irgendwann zerre ich mir hier einen Knöchel oder so.
Oh, krass. Ja.
Aber ich habe jetzt eine ganz tolle Ergotherapeutin, eine ganz, ganz tolle. Und die macht das ganz toll und ich habe schon wirklich tolle Erfolge erzielt und ich kann schon wieder ganz viel fühlen und ich bin ganz, ganz fest der Meinung, dass das weggeht.
Ja. Deine Akuttherapie war denn erst zum Ende des letzten Jahres abgeschlossen?
Ja, im Dezember.
Im Dezember. Und also warst du dann, warst du auf Reha oder?
Nee, ich habe mich damals bewusst gegen eine Reha entschieden, weil ich nicht schon wieder so lange von meiner Tochter getrennt sein wollte. Weil
ja, total verständlich.
Ich habe sie in den 3 Wochen, ich glaube, ich habe sie 2 Wochen, 2,5 Wochen am Stück nicht gesehen, weil ich hatte halt überall Kabel, überall Schläuche. Ich hatte einen Zugang am Hals, der war mal rechts, mal links. Dann diese Schmerzpumpe im Rücken. Dann, als ich diese Wackpumpe hatte und mein Bauch war ja dann 3 Tage lang offen unter so einem luftdichten Pflaster, wie nach einem Tattoo, was man immer so bekommt, diese Pflaster. So eins hatte ich dann halt über den Bauch und mein Bauch sah echt zu dem Zeitpunkt wirklich schrecklich aus. Also ich habe selber, als ich den gesehen habe, dachte ich so, puh, ich habe anfangs gesagt, wir gehen hier nicht auf Schönheit, aber also das habe ich jetzt nicht gemeint. So, ja.
Ja. Und du wolltest nicht, dass deine Tochter dich so sieht?
Nein, definitiv nicht. Und als sie mich dann endlich mal wieder im Krankenhaus besucht hat, habe ich auch wirklich gedacht, oh, ich habe jetzt Kraft für sie und ich kann auch wieder mich hinsetzen. Sie sind dann auch mit dem Rollstuhl nach draußen gefahren, weil laufen konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht solche Strecken. Und als sie dann weg war, und das waren gerade mal 2 Stunden, ich war so voller Trauer und gleichzeitig war ich so, habe ich mich so über mich selber geärgert, weil ich froh war. Gott, das hört sich so schlimm an, aber ich war
dass
sie wieder weg war, weil ich konnte nicht mehr. Ich war so fertig. Und habe dann erstmal wieder geschlafen, als sie weg war.
Ja, klar. Oh Gott. Ja. Hast du denn deiner Tochter das erzählt, was los ist?
Am Anfang nicht, weil sie wusste, dass ihr Opa, also mein Papa, an Krebs verstorben ist. Das haben wir ihr immer gesagt. Und ich habe gesagt, wenn ich ihr jetzt sage, ich hab Krebs, sie denkt, Mami stirbt. Das kann ich nicht machen. Und das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Und ich habe dann irgendwann, ich habe immer nur gesagt, Mami hat eine schlimme Krankheit, guck mal. Und ich habe es ja auch mit der Chemo mitgekriegt. Und auch mit dem Port natürlich und wusste immer, okay, da darf sie halt nicht so kuscheln, da darf sie nicht sich aufstützen auf meiner Schulter oder Brustkorb. Ja, und sie hat das, ja, wie gesagt, verstanden. Und irgendwann habe ich halt auch gesagt, ja, weißt du, der Opa, der hatte nicht so viel Kraft, den Krebs zu besiegen. Aber es gibt auch Menschen, die schaffen das. Ach so, ja. Und das habe ich immer mal wieder gesagt. Und dann habe ich irgendwann an einem Tag mal gesagt, weil sie irgendwas gefragt hatte, ich weiß nicht mehr was, und dann meinte ich nur, naja, das brauche ich doch, weil Mami hatte doch eine schlimme Krankheit. Mami, du hattest Krebs, oder? Und da war so, boah, da habe ich so geschluckt und habe in dem Moment, ja, und Opa hat das nicht geschafft, der war nicht so stark, leider, genau.
Och Gott.
Aber du hast das geschafft, du bist stark, Mami. Ja, genau.
Ja. Siehst du mal, wie viel die Mäuse mitkriegen, ne?
Absolut. Ja.
Hast du denn jetzt, nachdem also die Akuttherapie ja schon eine Weile vorbei ist, noch irgendwelche Nachwirkungen? Also du hast ja vorhin erzählt, dir wurden auch 30 Lymphknoten entnommen. Gibt es da irgendwie jetzt, worauf du achten musst? Auch, ich meine, 30 Zentimeter Darm, 50 Zentimeter Darm, ja, 50. Hört sich für mich auch enorm an.
Ja.
Kannst du noch normal essen und so weiter? Funktioniert deine Verdauung? Ja.
Ja. Also meine Verdauung, wie gesagt, funktioniert ja jetzt so gut wie seit Jahren noch nie. Das ist ja so verrückt.
Ja.
Ja, ich musste am Anfang natürlich sehr drauf aufpassen, also nichts Blähendes, ne, und keine Ballaststoffe und alles sowas, weil es viel zu schwer war am Anfang. Aber ich habe Stück für Stück wieder integriert und ich kann alles essen. Also ich vertrage tatsächlich nicht mehr so gut scharf, und das soll ich auch weitestgehend meiden, und das merke ich dann auch sofort, das rutscht sofort durch. Und ich vertrage nicht mehr so gut, leider, Salat, also so rohes Gemüse.
Ja.
Aber ansonsten.
Aber es ist jetzt nicht irgendwas, was dich jetzt im Alltag irgendwie groß einschränkt, sondern du weißt jetzt diese Sachen, das hast du wahrscheinlich ausprobiert und kannst einfach darauf dann verzichten.
Ja, also auf Salat verzichte ich nicht, bin ich ehrlich. Aber ja, ich weiß dann halt, okay, ne, ich muss dann
Salat
halt
nur zu Hause.
Richtig, danke, genau. Ich muss halt in der Nähe von der Toilette sein. Ja, aber das ist halt so ein, das nehme ich absolut in Kauf. Für das, was ich hinter mir habe, ist das lächerlich. Ich bin so dankbar, dass das so alles gekommen ist. Ich kann Sport wieder machen wie vorher. Das ist, die Leute gucken mich immer alle an und sagen, also wenn wir das nicht wüssten und wenn wir das nicht zum Teil ja auch live miterlebt hätten, wir würden es nicht glauben.
Wow.
Ich sehe wieder so aus wie vorher. Ich habe das alles wieder zugenommen, was ich abgenommen hatte. Es ist, als wäre nie was gewesen, außer dass ich halt jetzt eine mittlerweile blasse Narbe an meinem Bauch habe. Und eine Narbe, wo mein Port war, weil, das war auch für mich so ein ganz großer Meilenstein und Glückseligkeit, ich habe mir nämlich sofort, so schnell wie es ging, den Port wieder rausoperieren lassen, weil ich mir dachte, den brauche ich nie wieder.
Ja.
Und selbst wenn, dann müssen sie mich halt nochmal operieren.
Ja.
Aber ich will nicht meinem Körper signalisieren, ach, ich lasse den mal drin für eventuell, was könnte. Nein, raus. Ja.
Also ich finde das so schön, dass du hier deine Geschichte mit mir geteilt hast, weil das klingt so kraftvoll und so positiv.
Gerne.
Und das ist so schön, dass solch schwere Diagnosen auch so eine Auswirkung haben können. Also das ist wie so eine Episode in deinem Leben, die hast du jetzt aber hinter dir und du kannst weitermachen.
Ja.
Und zum Thema weitermachen. Machst du denn jetzt irgendwas anders als vorher? Gehst du anders mit dir um? Gehst du anders mit dem Leben um, mit deinen Mitmenschen?
Ja und nein. Also ich bin auf jeden Fall so, so dankbar für alles, was meinen Körper betrifft. Ich höre auf jedes kleine Zeichen, auf jedes kleine Ziepen und spüre dann wirklich in mich und versuche wirklich zu hören, ist das was Ernstes, ist das nichts Ernstes? Ich weiß, dass ich ein wahnsinniges gutes Körpergefühl habe, auch schon vor der OP, also vor dem Ganzen oder vor den OPs. Ja, mir sind viele Sachen mehr egal, weil ich einfach weiß, es gibt so viel wichtigere Dinge im Leben. Ich reg mich immer noch auf, wenn ich jetzt Auto fahre und es ist eine 50er-Zone und da fährt jemand 27 km/h. Darüber rege ich mich immer noch auf, aber nicht mehr so lange. Und es ist... macht mir jetzt auch nicht, zerstört mir dann auch nicht meinen Tag, oder wenn ich irgendwo spät dran bin oder so, dann denke ich mir, alles gut. Ich weiß noch, das eine Mal, ich hatte schon meine Abschlussuntersuchung im Januar beim Onkologen, und ich bin jetzt schon offiziell in den Nachsorgezyklen drin und hatte schon jetzt im April meinen ersten kompletten Nachsorgezyklus mit MRT, Darmspiegelung, Blutuntersuchung. Und wir sind zu dem Termin, meine Großeltern haben mich abgeholt und wir sind in einen totalen Stau gekommen. Oh mein Gott, und wir kommen zu spät und oh nein. Und ich habe nur da gesessen und habe gesagt, die werden schon auf mich warten. Ich habe gestern dieses Zeug getrunken. Ich habe heute das Zeug getrunken. Die werden mir schon eine Darmspiegelung geben. Dafür werde ich sorgen. Es wird jetzt alles gut. Ist doch nicht schlimm. Und das meine ich. Also ich bin viel gelassener geworden irgendwie. Ja. Bin einfach für so viele Dinge so dankbar. Und in erster Linie wirklich für meine tolle, tolle Familie, für meine tollen, tollen Freunde. Für die wunderbaren Ärzte, die ich Gott sei Dank an meiner Seite hatte, die alles ernst genommen haben. Auch im Nachhinein, wenn ich irgendwie gesagt habe, Ich habe irgendwie, ich hatte zum Jahreswechsel hin, also im Dezember, hatte ich nochmal so eine Krämpfe, auch wieder genau an dieser Stelle. Und es hat natürlich absolute Panik bei mir verursacht. Und ich bin auch sofort wieder ins Krankenhaus und habe das halt gesagt. Und ich, das Wartezimmer war voll und ich bin innerhalb von einer Stunde hatte ich ein MRT und die Blutuntersuchung und alles war da. Also ich wurde wirklich ernst genommen und es war nichts. Es war Gott sei Dank nichts. Ich weiß jetzt, wenn ich diese Schmerzen habe, dann habe ich einfach irgendwas nicht richtig vertragen. Ja, aber es hat mir natürlich in dem Moment totale Sorge bereitet. Aber ja, da bin ich jetzt
aber
auch
ruhiger.
Das
sind Erfahrungswerte.
Genau, richtig. Und da bin ich jetzt auch ruhiger geworden. Ja.
Wie schön. Wie schön, dass das so ausgegangen ist bei dir.
Ja, danke. Finde ich auch. Ich habe immer gesagt, eine andere Option gibt es nicht.
Ja, richtig. Absolut. Aber ich finde es trotzdem irgendwie schön, dass du weiterhin auch, weißt du, menschlich bist, dich über welche ärgerst, die zu langsam Auto fahren und so. Und ja, das ist einfach sehr authentisch, finde ich.
Danke.
Gibt es etwas, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin mit auf den Weg geben möchtest? Oder dem ein oder anderen Hörer? Ich meine, Darmkrebs ist ja tatsächlich eher bei Männern, ne, als bei Frauen.
Das stimmt. Ja, tatsächlich ja, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ihr seid der Patient. Punkt. Oder Ausrufezeichen. Das heißt, wenn euch irgendwas komisch vorkommt oder ihr sagt, so wie ich das auch gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich schaffe das gerade nicht, dann darf man das äußern. Und dann darf man mit den Ärzten in einen Dialog gehen. Man darf sich besprechen, weil nur weil das die, in Anführungsstrichen, Götter an Weiß sind und natürlich haben die, können die einen retten, aber man muss auch die Kraft dazu haben. Und mein Spruch, den ich immer wieder gesagt habe und den würde ich auch gerne mit auf den Weg geben: Alles wird gut, weil bereits alles gut ist, also kann es nur noch besser werden.
Ja, sehr schöne Abschlussworte.
Ja. Danke.
Liebe Vanessa, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch
sehr, sehr
und für das Teilen deiner Geschichte. Und falls du, liebe Hörerin oder du, lieber Hörer, noch gern weitere Geschichten zum Thema Krebs hören möchtet, dann schaut gerne nochmal bei dem Podcast von der lieben Kendra rein. Krebs als zweite Chance heißt der. Und ja, Vanessa, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und
ja,
ich wünsche dir alles, alles Gute.
Dankeschön. Dir auch. Bleib immer gesund und danke, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu sprechen an deinem wunderbaren Podcast. Hört den.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.